Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Müssen Christen nicht arm sein? Diese Frage wird hin und wieder gestellt und viele meinen auch, dass man ein Leben der Armut führen müsse, um ein Christ zu sein. Es gibt ganze Funktionen von Organisationen, die das vertreten und dann auch demgemäß leben. Aber was sagt uns die Bibel dazu? Schreibt uns die Bibel vor, dass wir als wahre Christen arm sein müssen. Ich spreche jetzt nicht von geistlich arm sein, sondern es geht mir um das Physische. Es geht mir um Wohlstand, um Besitz, möglicherweise um Reichtum. Einige sagen, ja, man muss all seinen Reichtum aufgeben, damit man dann arm wird. Und da muss man sich dann auf die Hilfe anderer verlassen, weil man ja zu arm ist, um sich selbst ernähren zu können. Das allein sollte uns schon zeigen, wie unsinnig dieses Konzept ist. Aber es geht mir jetzt darum, Ihnen darzulegen, was die Bibel über diese Frage zu sagen hat. Und die Bibel sagt uns eindeutig, dass Gott Menschen gesegnet hat mit Reichtum, mit Wohlstand, mit Besitz, die gerecht waren. Nun, wenn Besitz und Wohlstand und Reichtum schlecht wären, dann hätte Gott sie mit Sicherheit nicht damit gesegnet. Das sollte uns einiges schon sagen über diese Frage. Schauen wir uns einmal 1. Mose 13 an und Vers 2. 1. Mose 13 und Vers 2, und ich lese heute aus der revidierten Lutherbibel 2017, aber nicht ausschließlich, weil in einigen, vielleicht sogar vielen Passagen das unglücklich wiedergegeben worden ist, und ich werde Ihnen dann sagen, wie es richtig zu lesen ist. Aber in 1. Mose 13 und Vers 2, da heißt es, Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Nun, warum war er sehr reich? 1. Mose 24, die Verse 34 und 35 geben uns die Antwort. Das ist der Knecht, den Abraham ausgesandt hatte, um eine Frau für seinen Sohn Isaak zu bekommen. Und da heißt es jetzt hier, er sprach, ich bin Abrahams Knecht, und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, dass er groß geworden ist, und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Es war also Gott, der Abraham gesegnet hat. Und das Gleiche kann man über Abrahams Sohn Isaak sagen. Auch hier lesen wir in 1. Mose, Kapitel 26, die Verse 12 bis 14. Und Isaak säte in dem Lande und erntete in jenem Jahre hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und er wurde ein reicher Mann und wurde immer reicher, bis er sehr reich war, so dass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde. Natürlich, seine Nachbarn haben ihn darum beneidet. Das ist ja selbstverständlich, dass das geschieht, wenn einer reich ist oder wohlständig oder einen Wohlstand hat. Und wenn es ihm gut geht, dann kommt natürlich der Neid anderer zum Tragen. Wir wissen und kennen den unglaublichen Reichtum von Salomo. Aber schauen wir auch hier an, was uns die Bibel dazu sagt, in 1. Könige 10 und in Vers 23. 1. Könige 10 und Vers 23. So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Warum war Salomo größer an Reichtum als alle Könige auf Erden? Kehren wir zurück zu 1. Könige 3. Und lesen wir Vers 13. Das ist, was Gott Salomo verhieß. Dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Nun, Salomo hat später große Fehler begangen, ist zeitweilig auf einen falschen Weg geraten, hat sich zeitweilig von Gott abgewandt. Aber das geschah nicht aufgrund seines Reichtums. Das geschah deshalb, weil er keine Kontrolle über seine eigenen Gefühle, Begierden hatte im Hinblick auf andere Frauen. Nun, wir wissen, dass auch Hiob sehr reich war. Aber dann hat er zeitweilig auch sein Reichtum, mehr oder weniger alles verloren. Aber er musste erkennen, dass er selbstgerecht war und Gott musste ihm dies deutlich machen. Und als er dann von dieser Sünde loskam, als er diese Sünde bereute, da hat ihn Gott wieder gesegnet. Und zwar mehr noch als zuvor. Schauen wir uns Hiob Kapitel 42 an. Hiob Kapitel 42, die Verse 12 und 13. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als zuvor. Und er besaß 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Wenn Sie sich am Anfang die Stellen in Hiob 1, Vers 3 ansehen, dann sehen Sie hier, dass Gott die Segnung verdoppelt hat. Es waren ursprünglich keine 14.000 Schafe, sondern nur 7.000 und so weiter und so fort. Weil Hiob hatte seine Lektion gelernt. Aber auch hier sehen wir, dass dies von Gott kam. Dass der Segen des Reichtums von Gott kam. Und so ist es klar, dass die Bibel uns zeigt, dass Gott Menschen segnet, auch mit Reichtum, mit Wohlstand segnet, zu gewissen Zeiten. Und das bedeutet, dass das Konzept, dass Reichtum und Wohlstand ein Fluch sei und ungöttlich sei, dass dieses Konzept absolut nicht stimmt. David war auch reich. Und er sagt etwas sehr Interessantes in Psalm 37, was er so in seinem Leben gesehen hat. Psalm 37 und Vers 25. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Also die Segnung, von der David hier spricht, die war in der Tat etwas, was von Gott kam. Es geht in dieser Stelle nicht unbedingt um Reichtum, aber es geht darum, dass er beobachtet hat, dass Gerechte nicht zu Bettlern wurden oder die Kinder der Gerechten. Wir lesen etwas weiteres in 5. Mose 8 und Vers 18. 5. Mose 8 und Vers 18. Sondern gedenke an den Herrn. Das ist eine Warnung hier, die Gott gibt. Gedenke an den Herrn, deinen Gott, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Auf das erhielt er seinen Bund, den er seinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wiederum, Gott gibt uns Kräfte, Reichtum zu gewinnen. Er segnet uns mit dieser Möglichkeit. Auch hier wiederum Sprüche 10 und Vers 22. Sprüche 10 und Vers 22. Der Segen des Herrn allein macht reich. Dann heißt es hier, und nichts tut eigene Mühe hinzu. Das ist eine absolut falsche, gefährlich falsche Übersetzung. Leider haben es die meisten deutschen Bibeln so. Unverständlich, denn das heißt es im Hebräischen keineswegs. Die Padloch-Bibel übersetzt richtiger, er verbindet mit ihm keine Mühe. Aber auch Mühe ist nicht unbedingt die beste Darstellung, die Authorized Version, die King James Bible schreibt, er fügt keine Sorgen hinzu. Mit anderen Worten, wenn Gott uns segnet, mit Reichtum segnet, mit Wohlstand segnet, mit Besitz segnet, dann fügt er dazu keine Sorgen. Ja, was wird jetzt mit diesem Reichtum geschehen und so weiter und so fort. Das ist anders bei anderen Menschen, darauf kommen wir noch zu sprechen. Die Stellen des Neuen Testamentes bestätigen, was wir gerade gelesen haben. Es ist der Wunsch Gottes, dass es uns gut geht, dass wir Überfluss haben in unserem Leben. Wir lesen das in Johannes Kapitel 10 und Vers 10. Johannes Kapitel 10 und Vers 10. Ich bin der gute Hirte, sagt Christus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist Vers 11. Aber lesen wir jetzt Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge volle Genüge. Andere Übersetzungen wie die Menge Bibel schreibt hier Überfluss, in Klammern reiche Fülle. Es geht hier um das Materielle. Christus will, dass wir materiell gesehen gut dastehen. Wir lesen das Gleiche in 3. Johannes und in Vers 2. 3. Johannes und Vers 2. Da gibt es ja nur ein Kapitel. Da heißt es, meine Lieben, ich wünsche, oder mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seiest. In allen Stücken gut gehe. Das Wort, was hier übersetzt ist, im Englischen heißt es prosper, hat die Bedeutung von finanziell gut gehen. Erfolg hat, vorankommst, kann man auch sagen, wirtschaftlich und beruflich. Und natürlich, dazu gehört auch, dass man gesund ist. Denn wenn man krank ist, dann kann man schlecht auf diese Weise agieren. Aber Gott segnet keinen, der ungerecht lebt, der ungerecht ist. Nun, wir wissen natürlich, dass ungerechte Leute reich sein können. Aber dieser Reichtum würde nicht aufgrund des Segens Gottes geschehen. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber Gott warnt uns, dass wir, wenn wir zum Beispiel nicht sorgfältig sind in unseren Aufgaben, in unseren Verantwortungen, dass er uns dann auch nicht segnen wird, selbst wenn er es vorher getan hat. Um es noch einmal zu sagen, wir können nicht erwarten, dass Gott uns segnet, wenn wir uns gegen seine Gebote stellen. Und da gibt es eine sehr interessante Stelle im Buch der Sprüche, Kapitel 3. Sprüche 3, die Verse 9 und 10. Da heißt es, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Nun, das ist eine Bezugnahme hier auf Zehntenzahlung. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Das ist der eine Punkt, die eine Seite der Medaille. Aber was ist die andere Seite der Medaille, wenn man das nicht tut? Nun, auch da sagt uns Gott einiges im Buch Maleachi in Kapitel 3. Maleachi Kapitel 3 und angefangen in Vers 8. Und da lesen wir Folgendes. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Abgabe. Die Lutherbibel 2009 schreibt hier Opfergabe. Ihr seid verflucht. Mich betrügt ihr allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will um euret Willen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Aber wenn man das nicht tut, kann man nicht erwarten, dass Gott einen in dieser Weise wirtschaftlich segnet. Materiell segnet. Und da gibt es natürlich viele Warnungen der Bibel, die uns sagen, wenn wir uns auf eine unrichtige Weise, auf eine ungesunde Weise, sagen wir einmal, dahin begibt, dass man den Wunsch hat, die Begierde hat, reich zu werden. Aber das ist ja etwas, was Gott in dem Augenblick möglicherweise in ihrem Leben will. Man muss sich in allem Gott unterstellen. Einige, die haben gewisse Wünsche, gewisse Ziele, gewisse Wunschvorstellungen. Und es ist nicht falsch, Wunschvorstellungen zu haben, aber wenn man sein ganzes Leben auf diese Wünsche konzentriert und man vielleicht dann verzagt wird, weil Gott scheinbar nicht eingreift und die Gebete beantwortet, dann kann das sehr gefährlich sein. Man sollte in keiner Weise niemals sich vor Gott stellen und sagen, okay, ich mache das jetzt mal, auch wenn Gott es jetzt noch nicht macht. Einige wollen unbedingt verheiratet sein, wollen unbedingt eine Frau haben, einen Mann haben. Aber Gott mag gesagt haben, nein, jetzt noch nicht. Aber dann kommt es zu manchmal sehr unsinnigen und ich möchte sagen auch falschen Begierden, weil man sich nicht irgendwo bezähmen kann. Das Gleiche gilt für Wohlstand. Wir sollten nicht versuchen, Gott aus seinem Leben heraus zu entfernen und Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Vor allen Dingen wird Gott, aus welchen Gründen auch immer, zur Zeit gesagt hat, nein, es ist jetzt noch nicht so gut, dass du mit Wohlstand gesegnet wirst. Schauen wir uns einmal Sprüche 28 an und Vers 20. Sprüche 28 und Vers 20. Ein treuer Mann wird von vielen gesegnet. Wer aber eilt, reich zu werden, wird nicht ohne Schuld bleiben. Oder, die Elberfelder Bibel schreibt, er wird nicht ungestraft bleiben. Wer eilt, reich zu werden, wer nicht auf Gott wartet, wer Dinge in die eigene Hand nehmen will, der wird nicht schuldlos sein in den Augen Gottes. Und wir lesen eine weitere Ermahnung in Sprüche 23, die Verse 4 und 5. Sprüche 23 und Vers 4. Bemühe dich nicht, reich zu werden, da spare deine Klugheit. Wiederum, bemühe dich nicht, ist nicht die beste Übersetzung. Die Authorized Version der King James Bibel schreibt, überarbeite dich nicht. Oder die Hoffnung für alle bringt es interessanterweise so. Versuche nicht mit aller Gewalt, reich zu werden. Und dann lesen wir weiter in Vers 5. Du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da, denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Schauen Sie, man hat das versucht ohne Gott. Gott hat das gar nicht gesegnet. Und dann wird dieser Reichtum auch nicht von Dauer sein. Und so sagt uns Paulus etwas sehr Bedeutsames in 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. 1. geht mir hier um den Wunsch, dieses Begehren nach Reichtum. 1. Timotheus 6, Vers 9. Die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung, in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Der wird nicht ungestraft bleiben, wie wir gelesen haben. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Und danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Aber du, Mensch Gottes, Vers 11, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit oder der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Wo wir gelesen haben in Vers 10, denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels, danach hat einige gelüstet. Die King James Bibel ergänzt hier, wegen ihrer Habsucht oder in ihrer Habsucht haben sie gelüstet und sind dann vom Glauben abgeirrt. Das kann nämlich nicht passieren. Sehr einfach und sehr leicht kann das passieren, wenn man diese falschen Prioritäten setzt. Nun, diese Passage verdammt nicht Reichtum, verdammt nicht Wohlstand, aber diese Passage enthält die Warnung, dass man nicht diese Begierde hat, diesen Wunsch hat, reich werden zu wollen, aufgrund von der Liebe zum Geld, aufgrund dieser Selbstsucht, wie es hier heißt, dieser Geldgier. Das ist die Gefahr. Und deswegen sagt Paulus uns auch, wir sollen uns zunächst einmal mit dem zufrieden geben, was Gott uns gegeben hat. Denn es kommt ja alles von Gott, wenn wir gerechte Menschen sind, die ein gerechtes Leben führen. In 1. Timotheus Kapitel 6 lesen wir die Verse 6 bis 8. Da heißt es, ein großer Gewinn, aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Oder wie es auch heißen kann, so seid damit zufrieden. Schießt nicht über das Ziel hinaus. Wenn Gott euch segnen will, mit Wohlstand wird er es tun zu seiner Zeit. Aber diesen Wunsch, man will unbedingt reich werden, der ist verkehrt, der kann zu gefährlichen Situationen und Konsequenzen führen, wie auch der Wunsch, ich will unbedingt eine Frau haben, ich will unbedingt einen Mann haben oder ich will unbedingt eine bessere Arbeit haben als die ich habe und so weiter und so fort. Ich will ein besseres Haus haben, das gefällt mir hier nicht. Und dann macht man unsinnige Entscheidungen, weil man nicht auf Gott wartet, der eine Tür öffnen muss in der Beziehung. In 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 19, erweitert Gott seine Warnung durch Paulus, indem er sagt: Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln aus gutem Grunde für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Nun, auf diesen Schatz komme ich noch zu sprechen, aber hier etwas, was man sehr leicht überlesen kann. Ja, sie sollen nicht stolz sein, sie sollen nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet. Nicht nur wenig, nicht nur minimal, reichlich darbietet. Es geht hier darum, dass man nicht auf den unsicheren Reichtum hoffen soll, dass man nicht auf ihn bauen soll, dass man nicht auf ihn vertrauen soll. Das wäre ein absolut schrecklicher Fehler. Schauen wir uns einmal Sprüche 11 an und Vers 4, was hier gesagt wird. Sprüche 11 und Vers 4. Reichtum hilft nicht am Tage des Zornes, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode. Wenn die schrecklichen Zeiten anbrechen, dann können sie noch so reich sein, wie sie wollen. Das wird ihnen nicht helfen. Im Gegenteil, sie werden ihr Gold, ihr Silber auf die Straßen werfen, wie es heißt. Und so lesen wir in Buch Zephania eine ähnliche Warnung. Zephania Kapitel 1 und in Vers 18. Auch ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn, denn die ganze Erde wird durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden. Er wird ein schreckliches Ende machen mit allen, die auf Erden wohnen. Aber es geht hier hauptsächlich um die Ungerechten, denn Gott verspricht Schutz für die, die gerecht leben. Und es geht auch um eine Warnung, dass man sich auf richtige Weise verhalten soll. Wir hatten das eben schon angedeutet. Wenn einer von Gott gesegnet worden ist, dann darf er darüber nicht die Tatsache vergessen, dass es Gott war und ist, der ihn gesegnet hat. Lesen wir noch einmal 5. Mose 8 und Vers 18. Und hier wird diese Warnung deutlich ausgesprochen. 5. Mose 8 und Vers 18, dass man Gott nicht vergisst bei alledem. Es heißt, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Schauen Sie, er gibt uns Kräfte, die Möglichkeit, Reichtum zu gewinnen. Er erwartet schon, dass wir tun, dass wir etwas tun, dass wir handeln. Aber man darf Gott hierüber nicht vergessen. Hosea 13 und Vers 6. Hosea 13 und Vers 6. Denn das ist das, was damals der Fall war, in alttestamentlichen Zeiten. Aber als sie geweidet wurden, dass sie satt wurden und genug hatten, erhob sich ihr Herz und darum vergaßen sie mich. Schreckliches Bild, was hier gezeigt wird, auch in Hosea Kapitel 2, die Verse 10 bis 11. Aber sie weiß nicht, dass ich es war, der ihr Korn, Wein und Öl gab und sie überhäufte mit Silber und Gold. Und das haben sie für den Baal gebraucht, den Sonnengott. Der Sonnengott, der heute nach wie vor angebetet wird, auch in der christlichen Welt, ohne dass man es weiß. Es ist der Gott, der damals die Persönlichkeit war, also an die man so geglaubt hat, der den Sonntag als den heiligen Tag hatte, der das Weihnachtsfest als den heiligen Tag, die heilige Festzeit hatte und so weiter und so fort. Er sagt hier, in Vers 11, und darum nehme ich mein Korn wieder zurück zu seiner Zeit und meinen Wein zu seiner Frist und entreiße ihr meine Wolle und meinen Flachs, womit sie ihre Blöße bedeckt. Schauen Sie, sie hatten vergessen oder nicht mehr daran gedacht oder total ignoriert die Tatsache, dass sie von Gott gesegnet worden waren. Und dann hat Gott gesagt, okay, dann werde ich alles dies wieder an mich nehmen, werde es ihnen wieder wegnehmen, weil sie mich vergessen haben in diesem Prozess. Anstelle mir dankbar zu sein, haben sie sich auf ihre eigene Kraft verlassen und haben dann auch noch das, was sie erhalten haben, für falsche Dinge ausgegeben, für falsche Religion. Es wird ein weiterer Grund in der Bibel erwähnt. Eine weitere Warnung wird gezeigt, wenn man wohlhabend war und dann arm wird, woran das liegen kann. In Sprüche 10, die Verse 3 bis 4. Sprüche 10 und die Verse 3 und 4. Der Herr lässt den Gerechten nicht Hunger leiden, aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Der fleißigen Hand oder der sorgfältigen Hand, die macht reich. Man muss sorgfältig sein mit dem, was man tut, bei dem, was man tut. Und das wird wiederum deutlich gemacht in Sprüche 27. Sprüche 27, die Verse 23 und 24. Sprüche 27, die Verse 23 und 24. Auf deine Schafe habe Acht und nimm dich deiner Herden an, denn Vorräte wären nicht ewig und auch eine Krone wird nicht führen für. Aber es heißt, auf deine Schafe habe Acht, da schreibt die Elberfelder Bibel besser, kümmere dich sorgfältig um deine Schafe. Und wenn es heißt, Vorräte wären nicht ewig, schreibt die Schlachterbibel, kein Reichtum wird ewig. Man soll sich sorgfältig um seine Schafe, um das, was man hat, kümmern. Sorgfalt ist wichtig. Wir finden ja eine sehr bekannte Aufforderung im Buch Prediger, in Kapitel 9 und in Vers 10. Zunächst einmal auch nicht glücklich übersetzt hier in der revidierten Lutherbibel 2017, aber ich lese es zunächst einmal vor. Da heißt es in Kapitel 9 und in Vers 10, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Eine bessere Darstellung wäre, alles, was dir vor die Hände kommt, das tu mit deiner ganzen Kraft. Und so haben es einige auch übersetzt. Die Menge-Bibel ist ziemlich dicht dran. Die Elberfelder-Bibel schreibt, das tue in deiner Kraft. Also das ist damit gemeint. Man soll es mit Sorgfalt tun, mit der Auferbietung seiner Kräfte. Wir hatten ja gelesen, es ist Gott, der uns die Kräfte gibt, Reichtum oder Wohlstand zu erwerben. Dann soll man diese Kräfte auch nutzen. Man darf nicht irgendwie jetzt nachlässig werden und sagen, okay, das brauche ich nicht. Und wir müssen eben auch sorgfältig sein, wie wir gelesen haben, das zu bewahren, mit dem Gott uns gesegnet hat. In Sprüche 21 und in Vers 17. Da heißt es, wer gern in Freuden lebt, wird Mangel haben. Und wer Wein und Salböl liebt, der wird nicht reich oder bleibt nicht reich. Die Hoffnung für alle schreibt, wer gerne ausgelassene Feste liebt. Die Menge-Bibel schreibt, wer Lustbarkeiten liebt. Also in anderen Worten, man verschwendet sein Geld. Wie der reuige Sohn, der wegging und alles das, was er hatte, vergeudete. Mit Huren herumprasste und so weiter und so fort. Obwohl Gott uns segnet, mit Wohlstand, mit Reichtum sogar, müssen wir unseren Teil tun. Wir dürfen nicht das vergeuden, was Gott uns gegeben hat. Und wir müssen auch auf ehrliche Weise handeln. Da gibt es eine weitere Warnung in Sprüche 13 und Vers 8, oder vielmehr Vers 11. Sprüche 13 und Vers 11. Hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, der bekommt immer mehr. nun die Hoffnung für alle schreibt, erschwindelter Reichtum zerrinnt. Oder durch Unehrlichkeit erworbener Reichtum zerrinnt. Das ist es, wie die englische King James Bibel das bringt. Mit anderen Worten, man hat es unehrlich erlangt. Ja, das ist nicht das, was Gott einem gegeben hat. Das ist nicht der Segen Gottes, aufgrund dessen man den Reichtum erlangt hat. Gott würde einen nicht segnen aufgrund von Ungerechtigkeit. Wir müssen sorgfältig sein und wir müssen ehrlich sein in unserem Bestreben, wenn man das so sagen will, ein angenehmes Leben zu führen. Die richtigen Prioritäten müssen gesetzt werden. Das darf nicht die höchste Priorität in unserem Leben sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir unseren Teil tun müssen. Wie wir gelesen haben, wir müssen sorgfältig sein. Wir müssen Dinge mit unserer ganzen Kraft tun. Wenn Gott uns eine Tür öffnet, müssen wir zielstrebig, sorgfältig durch diese Tür gehen. Denn Paulus gibt uns hier eine Warnung. Erinnern Sie sich daran, wie ich zu Anfang gesagt habe, okay, man gibt alles auf, dann wird man selbst arm und dann ist man jemand, der dann auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Das ist nicht der Weg Gottes. Keineswegs ist das der Weg Gottes. Wenn wir uns in einer Situation befinden, die in keinster Weise angenehm ist, dann sollte man sich fragen, was kann man tun, diese Situation zu ändern? Wenn man, sagen wir einmal, arm ist, was kann man tun, um die Armut abzulegen? Die Warnung hier in 2. Thessalonicher, Kapitel 3, die Verse 10 bis 12, ist sehr deutlich. 2. Thessalonicher 3 und die Verse 10 bis 12. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Sagen wir einmal, jemand hat die Möglichkeit zu arbeiten. Es wird ihm eine Arbeit angeboten. Ja, die will ich aber nicht. Ich will lieber anderes tun. Oh, ich verdiene mehr, wenn ich nicht arbeite, verdiene in Anführungszeichen, weil ich dann unter dem Tisch arbeiten kann und dann kriege ich noch das Arbeitslosengeld hinzu. Ja, ist das die wahre christliche Art und Weise, wie man leben soll? Paulus sagt nein. Schauen Sie, was er sagt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Der soll auch sich nicht um Unterstützung an andere wenden, weil er will ja nicht arbeiten. Und jetzt ganz deutlich gesprochen, andere sollten ihn dann auch nicht unterstützen. Denn wir hören, Vers 11, dass einige unter euch unordentlich wandeln und arbeiten nichts, sondern treiben unnütze Dinge. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen. Sie sollen arbeiten, aber dann sich nicht in andere Angelegenheiten von anderen mischen, was eben auch sehr häufig der Fall sein kann, vor allen Dingen bei denen, die nicht arbeiten wollen. Die gucken immer auf die anderen und sagen, oh ja, was kann ich da jetzt irgendwie Negatives bei denen finden? Sie sollen still ihrer eigenen Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ihr eigenes Brot essen, nicht das Brot anderer. Nicht sich aushalten lassen sozusagen. Man will nicht arbeiten und denkt man, ach ja, ich kann ja dann schön von anderen Unterstützung erhalten. Das ist das, was Paulus sagt, das ist absolut nicht in Ordnung. Und natürlich, er sagt noch mehr, ein solcher Mensch kann doch nicht erwarten, dass er von Gott mit Reichtum, mit Wohlstand gesegnet wird, wenn er sich weigert, für diesen Reichtum, diesen Wohlstand zunächst einmal zu arbeiten. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir es Gott überlassen müssen, wenn er uns segnen will. Aber viele sind irgendwie von Reichtum besessen. Die wollen unbedingt reich werden. Und sagen wir mal, sie sind es dann geworden. Nicht unbedingt, weil Gott sie gesegnet hat, sondern auf andere Weise. Und dann gibt Christus uns aber eine Warnung. Christus gibt uns hier eine Warnung in Matthäus Kapitel 13, weil es hier Leute gibt, die, sagen wir mal, reich wurden und sich dann abgewendet haben von Gott. In Matthäus 13, Vers 22, der aber unter die Dornen gesät ist, es geht hier um die Saat des Wortes Gottes, das ist der, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Der trügerische Reichtum. Christus sagt uns, dass derjenige, der auf seinen Reichtum pocht, der sich auf seinen Reichtum verlässt, der seinen Reichtum nicht aufgeben will, um das Reich Gottes zu erben, wenn das notwendig ist in einem bestimmten Fall, dass es dann sehr schwierig für eine solche Person ist, ins Reich Gottes zu gelangen. Schauen wir uns einmal Markus Kapitel 10 an, wo das näher zum Ausdruck gebracht wird. Es geht hier um die Situation, wo ein reicher Mann zu Christus kam und wollte wissen, was er tun muss, um das ewige Leben zu erben. Schauen wir uns den Zusammenhang an in Markus Kapitel 10, angefangen in Vers 17. Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Vers 20, er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Vers 21, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Das schien also in der Tat richtig zu sein, was da gesagt worden war. Und sprach zu ihm: Aber eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du deinen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Scheinbar eine Einladung, in die Predigerschaft einzutreten. In diesem Falle war der Reichtum das, was ihn daran hinderte. Deswegen sollte er das, was er hatte, verkaufen. Das bezieht sich nicht auf alle Christen, offensichtlich nicht. Aber hier in diesem Falle war es der Fall. Und so lesen wir in Vers 22, er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Aber der Zusammenhang hört jetzt noch nicht auf. Jetzt lesen wir weiter in Vers 23. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eine wichtige Aussage wird hier in dieser Übersetzung unterschlagen. Von daher kriegt man den ganzen Zusammenhang gar nicht mit. Es sollte übersetzt werden: Liebe Kinder, wie schwer ist es für Menschen, die sich auf Geld und Gut verlassen, ins Reich Gottes zu kommen? Die Menge-Bibel bringt es genauso. Die Patrochbibel schreibt: Für diejenigen, die auf ihren Reichtum bauen. Das ist der Punkt. Die haben sich total ihrem Reichtum verschrieben, wollen den nicht lassen. Das ist der Punkt, der sie davon abhält, Christus zu folgen, der sie davon abhält, ins Reich Gottes eingehen zu können. In anderen Worten, er sagte, es wird schwierig sein für einen reichen Mann, der auf seinen Reichtum pocht, auf seinen Reichtum baut, sein Vertrauen in seinen Reichtum setzt und nicht davon loslassen will, ins Reich Gottes zu gelangen. Und er sagt uns auch, dass wir uns davor hüten müssen, jetzt eifersüchtig neidisch zu werden auf die Reichen dieser Welt, die eben im Reichtum schwelgen, ungerechte Menschen, die aber reich geworden sind, nicht aufgrund des Segens Gottes. Schauen Sie, Gott hat die nicht gesegnet. Aber die haben auf ihre Weise, vielfach auch, weil sie dem Gott dieser Welt, Satan, dem Teufel gefolgt sind, seinen Philosophien, seinen Ideen, auf ihre Weise haben sie ihren Reichtum erlangt. Aber für uns ist es jetzt so, dass wir aufpassen müssen, dass wir jetzt nicht nur neidisch auf diese Menschen werden, sondern dass wir auch irgendwie jetzt unzufrieden werden mit Gott und sagen: Ja, warum hast du die gesegnet? Nun, Gott hatte die nicht gesegnet, aber warum sind die reich? Und ich bin es nicht. Und so lesen wir im Psalm 37 diese Warnung. Psalm 37 und Vers 7. Sei still dem Herrn. Warte auf ihn. Wenn er dich segnen will, wird er es tun. Zu seiner Zeit. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Oder die Patloch-Bibel schreibt, der stets Erfolg hat. Oder die King-James-Bibel schreibt, der wirtschaftlich und beruflich vorankommt. Wirtschaftlich und beruflich habe ich hinzugefügt, aber das ist damit gemeint, in dem Zusammenhang. Wir lesen weiter in Vers 16. Im Englischen heißt es prosper, nebenbei gesagt, und das kann sich auf wirtschaftliche und berufliche Gunst beziehen. ein berufliches, wirtschaftliches Fortkommen. Vers 16. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Frevler. Oder wie die Patlochbibel es bringt, ist besser als großer Reichtum der Frevler. Großer Reichtum der Frevler. Wiederum, nicht großer Reichtum, der ihnen von Gott als Segnung gegeben worden wäre. Deswegen gibt es eine sehr interessante Stelle im Buch Sprüche, Kapitel 30 und die Verse 7 bis 9. Und ich möchte dies einmal jetzt aus der Patlochbibel vorlesen, weil die das in sehr schöne Reimform gefasst hat. Sprüche 30, Vers 7 und 9. Das war eine Aussage von Agurs oder Agur, weil der sah die Problematik in seinem Leben auch. Und er sagte, okay, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwie auf falsche Wege gerate. Und so sagt er Folgendes hier in Sprüche 30 und Vers 7. Ein Doppeltes erflehe ich von dir, versage es mir nicht in meinem Leben. Der Falschheit Lügenwort halt fern von mir, auch Armut oder Reichtum sollst du mir nicht geben. Schenk nur an Brot, so viel mir Not, damit ich reich gesättigt nicht zum Leugner werde und, wer ist denn der Herr, im Herzen sage, damit ich in der Armut nicht zum Diebe werde und meines Gottes Namen anzugreifen wage. Denn er war sich der Gefahr und er war sich auch der Priorität voll und ganz bewusst. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass Wohlstand, das Reichtum schlecht sind, von Gott verflucht sind. Es bedeutet jedoch, dass man die richtige Balance haben muss. Nun, einige sagen, nein, das ist alles verkehrt, was der Herr Link hier so von sich gibt, denn die Bibel sagt uns ja, dass wir als Christen arm sein müssen, denn Christus war ja auch arm, sagen sie. Und da berufen sie sich auf 2. Korinther, Kapitel 8 und Vers 9. 2. Korinther, Kapitel 8 und Vers 9. Da lesen wir, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Also Christus war arm, deswegen müssen auch wir arm sein. Obwohl es interessant ist, dass hier gesagt wird, wir sollen durch seine Armut reich werden. Aber hier wird ein Vergleich angestellt. Jesus Christus war immer schon die zweite Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie. Nun, einige wollen das einfach nicht akzeptieren. Mir schrieb jemand jetzt einen Brief mit einem langen Memo, wonach er mir also nachweisen wollte, dass Christus nicht immer schon gelebt hat. Ich meine, das ist ja alles Blödsinn. Das haben wir ja alles klar und deutlich in unserer Broschüre Jesus Christus, ein großes Geheimnis, klargestellt. Und Sie können sich diese Broschüre, die ist kostenlos, gerne bestellen, falls Sie sie noch nicht haben. Paulus stellt einen Vergleich an. Er sagt, Gott in der Person von Jesus Christus war unsagbar reich, natürlich. Aber er hat das alles aufgegeben, als er Mensch wurde. In dem Sinne, im Vergleich zu seinem Reichtum, den er hatte, bevor er Mensch wurde, war er natürlich dann arm geworden. Aber es geht nicht darum, dass Christus in Wirklichkeit, jetzt physisch gesehen, arm war. Es gibt viele Stellen, die uns zum Beispiel zeigen, dass Christus ein eigenes Haus besaß, möglicherweise mehrere Häuser. Eine weitere Broschüre, kennen Sie den Jesus der Bibel? Geht auf alle diese Stellen ein. Und zeigt ihnen, dass Jesus keineswegs ein armer Mann war, in diesem Sinne, dass er ein Vagabund war, ein Hippie oder was immer, der sich von anderen halt ernähren musste. Es gibt eine Stelle in Matthäus 8 und Vers 20, die immer wieder aufgeführt wird, um beweisen zu sollen, dass Christus ein Vagabund war. Der hatte kein Haus, der wusste nicht, wo er schlafen könnte. Der brauchte also immer Unterstützung von anderen. Matthäus 8 und Vers 20, da sagt Christus tatsächlich, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Aha, da steht's ja, hat nichts, hat kein Haus, hat keine Wohnung, hat gar nichts. Lebte so ins Blaue hinein. Man muss wiederum den Zusammenhang sehen. Schauen wir die Parallelstelle in Lukas Kapitel 9. Und schauen wir uns an, was geschehen war, sodass Christus diese Worte sagte. Lukas Kapitel 9 und angefangen in Vers 51. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht, entschlossen nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her, und die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Er war auf dieser Missionsreise, sagen wir einmal, und begab sich jetzt nach Jerusalem, weil er wusste, dort würde sein Schicksal erfüllt werden. Vers 53, und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, das sahen, die Donnersöhne, da sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle, sie verzehre. Er aber wandte sich um und bedrohte sie, und sie gingen in ein anderes Dorf. Hier wird einiges noch ausgelassen. Das heißt, es sollte heißen, die Lutherbibel 2009 bringt es so. Und er tadelte sie und sprach, ihr wisset nicht, welches Geisteskinder ihr seid, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu vernichten, sondern zu erretten. Mit anderen Worten, er kam nicht, um die Samariter auszumerzen, weil sie ihm keine Herberge geben wollten. Aber jetzt geht's weiter, in Vers 57. Und als sie auf dem Wege waren, da sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, und er bezieht sich jetzt auf diese Episode. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts in diesem Augenblick, wo er sein Haupt hinlege. Das war der Zusammenhang. Er wollte nicht sagen, ich habe kein Obdach, ich kann also nirgendwo ruhig schlafen. Das war nicht der Zusammenhang seiner Aussage. Er war kein heimatloser Vagabund. Die Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, die wollten seine Kleider nicht zerschneiden, offensichtlich, weil sie wertvoll waren. Nun, es ging auch natürlich um die Erfüllung von Prophezeiung, aber schauen wir uns einmal Johannes Kapitel 19 an. Johannes Kapitel 19, die Verse 23 bis 24. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten seinen Teil, die konnte man also in verschiedene Teile aufteilen, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Der war ein wertvolles Kleidungsstück, das Christus trug. Und da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerreißen oder zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. Es war also keine billige Kleidung, die er trug. Was wiederum auch zeigt, dass er keineswegs ein armer Mensch war. Die Stelle in 2. Korinther 8, Vers 9, die wir gerade gelesen haben, das war nur ein Vergleich zwischen dem, was er war, als er ein Gottwesen war und welchen Reichtum er besaß. Und als er natürlich dann ein Mensch wurde, da hatte er natürlich diesen Reichtum nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir die Einstellung haben, wir sind willens, alles aufzugeben, was wir besitzen, wenn das bedeutet, dass man sonst nicht ins Reich Gottes kommen würde. Wenn es etwas in unserem Leben gibt, das uns abhält, ins Reich Gottes zu kommen, ob das jetzt Wohlstand ist, ob das jetzt Gesundheit ist, Sicherheit, unsere Verwandten, unsere Freunde. Wenn eine Entscheidung getroffen werden muss zwischen Christus und diesen Dingen, diesen Menschen, diesen Sachen, dann muss man sich natürlich für Christus entscheiden. Und wir lesen das auch deutlich in Lukas Kapitel 14. Lukas Kapitel 14 und in Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und er hasst nicht, darauf komme ich gleich zu sprechen, er hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Er hasst nicht. Eine Erklärung hierzu, was damit gemeint ist, findet sich in Matthäus Kapitel 10, Vers 37, also der Parallelstelle. Da sagt es ein bisschen anders. Matthäus 10 und Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, also das ist hier mit dem Hassen gemeint, mit anderen Worten, er liebt etwas anderes mehr oder einen anderen mehr als mich, sagt Christus, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Nun, es kann natürlich auch mit Hassen so gemeint sein, man soll das Böse natürlich hassen, das Böse in sich selbst, das Böse in anderen Menschen, nicht den Menschen, aber das Böse, was sie tun. Das wäre auch eine Möglichkeit. In jedem Falle muss man Christus mehr lieben als alles andere um uns herum. Aber Christus sagt auch, dass er uns segnen wird, und zwar auch materiell, wenn wir auf richtige Weise leben, wenn wir die Prioritäten richtig setzen, wenn wir Christus mehr lieben als alles andere. Markus Kapitel 10, die Verse 29 und 30. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt, der Welt von morgen, das ewige Leben. Einige haben in der Tat aufgrund des Evangeliums, aufgrund ihrer Liebe zu Christus, alles aufgegeben und haben aber vielfach dann später wieder Segen von Gott erhalten. Das ist der Punkt. Prioritäten müssen richtig gesetzt werden. Und manchmal ist es notwendig, dass man sehr schwierige Entscheidungen trifft. Wir lesen zum Beispiel eine schwierige Entscheidung, die Moses hat treffen müssen, in Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Mose wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben, und er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Anstatt dass er sich Schätze auf Erden sammelte oder Schätze auf Erden beibehielt, wie im Falle von Mose, da hat er sich Schätze im Himmel gesammelt. Er sah auf die Belohnung, wie es heißt. Matthäus Kapitel 6 sagt uns etwas hierzu. Matthäus Kapitel 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Er fährt dann fort zu sagen, in Vers 20, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Es geht nicht darum, dass man sich Schätze auf Erden sammelt, wenn es nicht Gottes Wille ist, dass wir von ihm in dem Punkt gesegnet sind, weil es andere Prioritäten gibt. Wir hatten ja schon die Warnungen gehört, über die Warnungen gelesen, die sich hier einschleichen können, wenn man zu sehr auf das Materielle sich abstellt. Nein, Christus sagt, wir müssen auf andere Weise agieren. In Lukas Kapitel 12, da geht es um den reichen Kornbauer, der sich alles schön zurechtgelegt hatte. Schätze auf Erden gesammelt hat. Und dann starb er. Und die Schätze auf Erden, ja, wem kamen die zugute? Und so sagt er hier, Christus, eine abschließende Bemerkung zu diesem Gleichnis. So geht es dem, der seine Schätze sammelt auf Erden und ist nicht reich bei Gott. Wir müssen reich bei Gott sein. Mose hat alles damals verlassen. Er blickte auf die Belohnung, die von Gott kommen würde, die ihm unermesslichen Reichtum geben würde. Und das wusste er. Und so müssen wir zunächst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen. Und Gott wird uns dann die Dinge geben, die wir benötigen und manchmal sogar auch Dinge, die wir gar nicht benötigen. Er wird uns dann segnen, wenn wir die richtigen Prioritäten setzen. In Philipper Kapitel 4, da lesen wir Vers 19. Philipper Kapitel 4 und Vers 19. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Aber eine bessere Übersetzung wiederum findet sich zum Beispiel in der Mengebibel, wo es heißt, mein Gott aber wird euch nach seinem Reichtum alles, was ihr bedürft, in Herrlichkeit, in Klammern, in reicher Fülle, zukommen lassen. Das hört sich ein bisschen anders an, als wie es die revidierte Lübeck 2017 in gewisser unglücklicher Weise formuliert. Nein, in seinem Reichtum wird Gott uns alles, was wir bedürfen, zukommen lassen. Und deswegen lesen wir auch in Matthäus Kapitel 6 und in Vers 33 die sattsam bekannte Stelle, vielleicht so sattsam, dass man sie in seinem täglichen Leben immer und immer wieder übersieht. Matthäus 6 und Vers 33. Trachtet zuerst oder suchet das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann heißt es hier schrecklicherweise, so wird euch das alles zufallen. Das ist absolut total eine verkehrte Übersetzung. Es wird uns nicht zufallen. Zufall herrscht nicht über einen Christen. Absolut nicht. Es ist Gott, der einen segnet. Es ist Gott, der einen bewahrt und hilft und beschützt. Und so heißt es auch in der Mengebibel richtiger, so wird euch alles gegeben werden. Gott ist es, der uns dies alles gibt. Und er gibt es uns zu unserer Zeit und er gibt uns genau das, was er für richtig hält. Nun, in Matthäus 6 und Vers 30, da wird noch etwas mehr gesagt. Da heißt es, wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Es ist Gott, der uns diese Dinge gibt. Und dann weiter in Vers 32. Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und was hatten wir in Philipper gelesen? Gott wird uns das, was wir bedürfen, was uns bedürftig ist, er wird es uns geben. In seinem Reichtum. Und das ist das, woran wir uns halten müssen. Nun, wenn wir uns die Reichen und die Superreichen in dieser Welt anschauen, die würden uns unglaublich arm ansehen. Und gleichwohl sind wir diejenigen, die den größten Reichtum, den es überhaupt geben kann, besitzen. Schon jetzt besitzen, wissend, dass wir ihn letztendlich besitzen werden. Was sagt uns Paulus in 2. Korinther, Kapitel 6 und Vers 10? 2. Korinther, Kapitel 6 und Vers 10. Wir sollen uns darstellen als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und die doch alles haben. In Wirklichkeit sind wir die Reichsten dieser Welt, egal ob wir jetzt viel physischen Reichtum haben oder nicht. Was sagt uns Christus in Offenbarung Kapitel 2 und Vers 9? Offenbarung Kapitel 2 und Vers 9. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Die Lutherbibel 2009 übersetzt, ich kenne deine Werke und deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich, sagt uns Christus. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, dann sind es nicht, sondern sie sind die Versammlung des Satans, die Synagoge des Satans. Und dann sagt er in Vers 10, fürchte dich nicht, was euch geschehen wird, was du leiden wirst. Und der Teufel wird dann gewisse Dinge euch antun. Schauen Sie, wir sind zwar arm im Sinne der Ansicht der Reichen und Superreichen dieser Welt, die reich sind, nicht aufgrund der Tatsache, dass Gott sie gesegnet hat, sondern die haben sich diesen Reichtum auf irgendeine Weise selbst verschafft oder haben ihn auch geerbt von den anderen, die ihn sich verschafft hatten und so weiter und so fort. Aber wir sind die Reichsten dieser Welt letztendlich. Wir verstehen etwas, was die meisten Menschen heute in keinster Weise verstehen. Wir verstehen, dass es das Wohlgefallen Gottes des Vaters ist, uns das Reich Gottes, sein Reich zu geben. Die Herrlichkeit des Reiches Gottes. Und was für einen größeren Reichtum könnte es geben, als das Reich Gottes zu ererben und damit auch Einlass zu finden in die Gottfamilie, eine wiedergeborene Persönlichkeit zu sein, ein wiedergeborenes Mitglied der Gottfamilie, ein Geistwesen, das alles besitzen wird, das über alles herrschen wird, was es gegeben hat, was es geben wird, unter Gott dem Vater und Jesus Christus. So sagt uns die Bibel, dass wir als Christen arm sein müssen, keineswegs. Aber die Bibel sagt uns auch, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht falsche Prioritäten setzen, dass wir keine falschen Ideen und Ziele verfolgen. Und da stellen wir uns Gott, überlassen wir Gott, wie er uns segnen wird, und er wird es tun, wie wir ja heute in der Bibel ganz klar und deutlich gelesen haben. Also bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihnen aber Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.